Deutschlandfunk.
Drogenkrieg mitten in Köln. Ihr erinnert euch vielleicht.
Schüsse, Entführungen, Folter, Explosionen.
Ursprung des Konflikts war der Raub von 350 Kilogramm Marihuana.
Geiselbefreiung in Köln.
Die Serie von Gewalt im vergangenen Sommer war beispiellos.
Der Drogenkrieg von Köln hat lange die ganze Stadt in Atem gehalten.
Das war im Sommer 2024. Heute beginnt am Landgericht in Köln der Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher dieser Eskalation. Ein Drogenboss soll gezielt junge Männer eingekauft haben, damit die für ihn Gewalttaten begehen.
Man bestellt sich Straftäter entgeltlich, die dann für einen Straftaten verüben, um Drogen auszusprechen und Gewalt zu platzieren im öffentlichen Raum.
Crime oder Violence as a Service, so nennt sich das. Wir klären heute, was es genau damit auf sich hat und wir nehmen euch auch mit zum Prozessauftakt.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Jeden Tag ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Montag, der 8. Dezember. Explosionen mitten in der Kölner Innenstadt. Auch in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen gehen kleinere Bomben hoch. Anfang Juli 2024 werden ein Mann und eine Frau entführt und in einem Haus bei Köln gefoltert. Die Spuren führen damals alle in die Drogenszene. Und der Prozess, der jetzt heute losgegangen ist, der ist schon besonders, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir vielleicht nochmal darüber nachdenken, was vor anderthalb Jahren in Köln los war, also Sprengstoffexplosion und wochenlang, wusste vielleicht bis auf die Polizei niemand so richtig, was die Hintergründe dafür sind. Eine Erpressung, das hatte die Stadt hier noch nie so in der Form gesehen und das hat auch Ermittlerinnen und Ermittler ziemlich überrascht, also von dem Ausmaß der Gewalt. Und jetzt geht die strafrechtliche Aufarbeitung ja vor dem Landgericht los gegen den Hauptangeklagten. Das ist schon einer der größeren Prozesse vor dem Kölner Landgericht in diesem Jahr.
40 Verhandlungstage sind insgesamt angesetzt. Das dauert mindestens bis nächsten Sommer, sagt mein Kollege, der heute für uns vor Ort war.
Ja, ich bin Jonas Panning und arbeite für den Deutschlandfunk als Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen.
Vor Gericht steht ja jetzt unter anderem Sermet A. Er soll der mutmaßliche Kopf einer Drogenbande sein. Was ist das für ein Typ?
Sermet A. ist ein, ja, in Köln würde man sagen, Kalker Jung. Kalk ist ein Stadtteil von Köln, eher einer der sozial schwächeren Stadtteile, würde ich sagen. Ist in Köln geboren, hat irakische Wurzeln, ist auch durchaus bekannt in diesem Stadtteil. Also ich habe da mit Leuten gesprochen, die kennen den von Partys. Mhm. Der hat dann 2023, jedenfalls nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, angefangen, wirklich in einem riesigen Ausmaß mit Drogen zu dealen. Und zwar alles, was du dir vorstellen kannst, Kokain, Heroin, Ecstasy, das hat er in den Niederlanden und in Marokko bestellt, ist dann geliefert worden und dann nicht nur hier in Köln an den Plätzen, die für den Drogenhandel bekannt sind, sondern auch noch in anderen Teilen des Rheinlandes verkauft und das ist heute in der Verlesung der Anklageschrift auch klar geworden, auch noch in anderen Städten. Also das Geschäftsgebiet, wenn man das mal so nennen möchte, das hat gereicht bis nach Dresden, Frankfurt am Main und sogar nach München.
Und der ist noch gar nicht alt, ne?
Der ist 24 im Oktober geworden. Ja, wenn man ihn so sieht, der kam rein, ziemlich blass, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Schnäuzer und einer Hornbrille. Eher so wie so ein normaler Typ. Mhm. Aber wenn man dann der Vorlesung der Anklageschrift so lauscht, dann denkt man sich, boah, dass der das alles gemacht haben soll, da sieht er irgendwie nicht nach aus.
Clasht mit dem Bild, was er heute abgegeben hat. Was genau wird ihm jetzt in der Anklage vorgeworfen?
Also die Anklage ist wirklich total lang, 313 Seiten, über 30 verschiedene Straftaten, deswegen hat das heute auch so lange gedauert, bis es zu den Punkten kam, die den Fall einfach so außergewöhnlich machen. Nämlich eine große Menge von Marihuana, 700 Kilo aus den Niederlanden, die in einer Lagerhalle in Hürth untergebracht wurden. Hürth ist ein Vorort von Köln. Da fehlte dann plötzlich die Hälfte, 350 Kilogramm, die wurden geklaut. Die haben einen Marktwert von ungefähr 1,5 Millionen Euro, also das ist jetzt keine Kleinigkeit. Ja. Und diese Drogen, die mussten dann unbedingt zurückbeschafft werden. Und so ist eigentlich diese Spirale von Gewalt angefangen. Dann kam es eben zu zwei Geiselnahmen in Hürth in dieser Lagerhalle, wo die Drogen auch sind. Und in Rodenkirchen, in einer Villa. Rodenkirchen ist so ein Villenstadtteil.
Auch in der Nähe von Köln.
Von Köln, genau. Also da musste man heute schon einiges abhaben können, weil für diese Gewalt, für diese Folterung auch der Geiseln sind übelste Methoden angewendet worden. Will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Also teilweise komplett entkleidet, Schläge gegen Knie, gegen andere Körperteile und so weiter.
Also richtige
Vielleicht
Folter,
reicht das,
die
ja,
stattgefunden.
Genau. Nur durch den Tipp eines Beteiligten an die Polizei konnte diese Geiselnahme dann ja beendet werden.
Das heißt, ihm wird nicht nur der Handel mit Drogen, Beschaffung von Drogen vorgeworfen, sondern er soll eben auch wirklich ganz gezielt junge Männer im Ausland beauftragt haben, für ihn Gewalttaten zu begehen, Entführungen.
Ja, diese Taten, die sollen von meistens sehr jungen Männern aus dem Ausland vollzogen worden sein. Da ist eben dieses Crime bzw. Violence as a Service Phänomen im Spiel. Da gibt es auch andere Verfahren im Zuge dieses Komplexes. Männer mit gemeint, die vor dem Amts- oder vor dem Landgericht Köln stehen, die teilweise aus ärmlichen Verhältnissen kommen, aus den Niederlanden oft. Sich mit diesen Taten, muss man so sagen, einfach mal eine schnelle Mark verdienen. Für die ist 500, 2000 Euro für so eine Tat, ist das viel Geld. Und letzte Woche hat auch ein Prozess begonnen. Da steht ein 18-Jähriger vor Gericht, der einen Sprengsatz vor einem Ladenlokal in der Kölner Innenstadt gezündet haben soll. In diesem Laden soll einer der Männer gearbeitet haben aus der Bande, die für den Drogendiebstahl verantwortlich gemacht werden sollten von dem Samet A. Und der hat ganz anschaulich erklärt, wie das ablief. Also er hat einen Job gesucht und wurde dann aber über einen Messenger-Dienst angesprochen, das zu machen. Er wusste gar nicht, wohin es geht, ist mit völlig fremden Männern nach Köln gefahren. Die haben ihn dann rausgelassen, haben ihm erklärt, was er zu tun habe, haben ihm den Sprengsatz gegeben. Dann waren die plötzlich weg und er hat es dann gemacht, hat es gefilmt sozusagen als Arbeitsnachweis, die Explosion. Und die 2000 Euro, die ihm in Aussicht gestellt wurden, die hat er allerdings, jedenfalls sagt er das, bis heute nicht bekommen.
Crime oder Violence as a Service, also Gewalt als Dienstleistung. Das klingt erstmal hardcore wie in einer handelsüblichen Netflix-Serie und findet offensichtlich auch bei uns in Deutschland statt. Und die Hintergründe dazu kann er uns liefern.
Ja, Oliver Huth, ich bin Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamte in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Berufsvertretung für die Kriminalistinnen und Kriminalisten in Deutschland und in NRW. Und meine Brötchen verdiene ich beim Landeskriminalamt NRW und leite dort Ermittlungsgruppen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
Als LKA-Ermittler verfolgt Oliver den Prozess in Köln jetzt auch sehr aufmerksam.
Ja, wir sehen einmal hier ein Phänomen, über das meine europäischen Kolleginnen und Kollegen schon Jahre berichten, insbesondere in Belgien, Niederlande, aber auch in Schweden, dass junge Menschen ab 20 plus bereits in der organisierten Kriminalität Fuß gefasst haben, zu derartigen Straftaten fähig sind, sich mit anderen herausragenden Gruppierungen vernetzen, für diese Straftaten begehen und hier auch offensichtlich dieses Phänomen Crime as a Service genutzt haben. Das heißt, man bestellt sich Straftäter entgeltlich, die dann für einen Straftaten verüben, um Drogen auszusprechen und Gewalt zu platzieren im öffentlichen Raum. Das war neu und ich hoffe nicht, dass er Schule macht, aber leider sehen wir in NRW jetzt vermehrt immer wieder Einzelfälle, wo auch dieses Phänomen zum Ausgestalten kommt und zur Nutzung kommt.
Also man bucht sich quasi Gewalt.
Ja, genau. Und das bei jugendlichen Straftätern. Meine schwedischen Kollegen berichten dort schon gruselige Szenarien. Was wir europaweit wissen, ist, dass Jugendliche über Internetspiele angesprochen werden. Dort gibt es sogenannte Anwerber, die den Jugendlichen Angebot unterbreiten, meistens auf dem Chatwesen. Und darauf reagieren die Jugendlichen, weil die perspektivlos sind. Das ist dann für die Täter gefundenes Fressen. Und dann gehen die Jugendlichen los und begehen kleinste Straftaten oder unterstützen kriminelle Vereinigungen, indem sie irgendwelche Pakete übergeben, Telefonnummern übergeben. Und dann wird der nächste Wunsch gewahr. Das heißt, man sollte dann einen Sprengstoffanschlag begehen oder mitunter Raubstraftaten, Entführungen, Morddelikte. Und dort gibt es dann auch ein Klientel an Abnehmern, die sagen, das mache ich auch gegen 4-5-stelligen Betrag. Und dann gehen die los, kriegen die Tatmittel auch noch gestellt. Die müssen sich nicht besorgen, sondern müssen nur zur Tatzeit am Tatort sein, den Job erledigen und dann tauchen sie wieder ab.
Das heißt, die kommen dann quasi jetzt dann auch aus den Nachbarländern, beispielsweise aus Holland oder Belgien oder wo auch immer, bekommen ein paar hundert Euro oder vielleicht auch ein paar tausend Euro dafür, dass sie hier wirklich schwere Straftaten dann begehen.
Ja, die Fälle, die in Köln zur Anklage stehen, formulieren es in der Anklage zumindest so, dass Jugendliche genau aus Niederlanden mit solchen Geboten nach Deutschland gekommen sind, teilweise sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann haben sie hier Bomben hinterlegt, so zumindest die Anklage. Mhm. Da gilt noch die Unschuldsvermutung, weil die Prozesse noch nicht entsprechend abgeschlossen sind. Und sie haben sich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder auf den Heimweg gemacht und auch nicht dafür gesorgt, dass sie irgendeine Tarnung haben bei den Straftaten. Ihr Gesicht haben sie nicht verdeckt, weil sie davon ausgegangen sind, dass man sie in Deutschland sowieso nicht kennt. Und das macht es für uns halt schwierig.
Ja.
Es sind Täter aus dem Ausland, die wir schlechthin kaum identifizieren können. Außer mit hochgradiger Ermittlungsarbeit, wie es in Köln gelungen ist. Aber da lagen dann auch entsprechende Hinweise vor. Das ist leider nicht immer so.
Und was versprechen sich die Hintermänner? Also dann beispielsweise so ein Drogenboss davon, dass er sich selber die Hände nicht schmutzig machen muss, sich selber zu schützen? Oder was ist der Hintergrund davon?
Ja, es sind oft Streitigkeiten und Forderungen, die eine Rolle spielen. Und sie können natürlich diese Forderungen aus illegalen Geschäften nicht im Zivilrecht einklagen. Mhm. Und wenn der Schuldner nicht entsprechend reagiert auf ihre Forderung, dann haben sie damit die Möglichkeit, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen mit dem Hinweis, wir wissen, wo du wohnst. Und wenn du jetzt nicht reagierst, passiert die nächste Eskalationsstufe. Mitunter wird dann auch geschossen. Und solche Fälle haben wir in Nordrhein-Westfalen leider auch gehabt, wo dann der Störenfried, sage ich mal, in der kriminellen Szene dann auch ermordet worden ist.
Aber warum nimmt man dann nicht die eigenen Leute? Ne? Weiß ich nicht. Hast du eine Drogenbande, nimmst du die Leute, die irgendwie ein bisschen weiter unten stehen? So jedenfalls ist es ja meistens dann in den Serien. Warum heuern die quasi fremde Jugendliche aus dem Internet an?
Ja, die Jugendlichen können ja überhaupt nichts zum Auftraggeber sagen und sind keine geeigneten Zeugen. Und das wissen die Hintermänner und deswegen nutzen sie dieses Tool, weil sie genau wissen, nichts geht auf sie zurück. Selbst das Verausgaben von Geld und das Auszahlen der Belohnung geht über Mittelsmänner. Das heißt, sie sind fein raus. Der Einzige, der sie belasten kann, ist quasi der Geschädigte dieser bestellten Straftat. Und das sind nun mal auch Kriminelle, die kaum mit uns reden und darlegen, dass sie im internationalen Rauschgifthandel verstrickt sind.
Ist eigentlich ziemlich clever aus Sicht von irgendwie Drogenchefs, oder? Also was Verschleierung angeht.
Ja, leider sehr clever. Und unsere Aufgabe ist es jetzt europaweit, unsere Jugendlichen und Kinder vor dieser organisierten Kriminalität zu schützen, dass sie dort nicht Handlanger werden. Mhm. Wir sehen es in Schweden, eine fünfstellige Anzahl von Kindern ist mittlerweile der Bandenkriminalität zuzuordnen. Das heißt, man ordnet sie tatsächlich festen Bandenstrukturen zu und die begehen herausragende Straftaten, teilweise im Alter der Strafunmündigkeit. Und solche Szenarien wollen wir in Deutschland nicht haben. Deswegen müssen wir mit unseren europäischen Partnern hier eng zusammenarbeiten und schauen, dass wir an die Auftraggeber herankommen und genau dort auch am Start sind, wo die Jugendlichen überredet werden. Und das ist für uns eine riesen Herausforderung.
Mhm. Ist das neu, dass das jetzt auch so in Deutschland passiert? Ne? Wenn du sagst, boah, in Schweden sehen wir das schon in viel krasserem Ausmaß. Wenn es jetzt diesen Fall hier in Nordrhein-Westfalen gab, ist das neu und auch beunruhigend für dich?
Ja, wir wissen ja nicht, wo es endet. Also wenn Sie die holländischen Kolleginnen und Kollegen fragen, dann reden die mittlerweile über eine Anzahl von Sprengstoffansätzen von über 1000 in einem Jahr. Mhm. Und wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen hier mal so 10. Mhm. Und wir können ja nicht naiv sein und sagen, in NRW oder in anderen Bundesländern, da wird es schon nicht so schlimm werden. Wir haben hier auch die Kriminellen, die im internationalen Rauschgifthandel mitspielen. Und wenn das jetzt nun mal State of the Art ist und das ist, was die organisierte Kriminalität derzeit durchführt und an Modus operandi an den Tag legt, dann werden wir davon nicht verschont werden. Und deswegen müssen wir hier ein Augenmerk drauf haben und wirklich schauen, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen vor diesen extrem gefährlichen Tätern schützen. Aber dann auch am Ende des Tages muss Polizei ihre Aufgabe erledigen. Und das ist für uns schwer genug, weil wir kaum Möglichkeiten haben, im Internet so aktiv zu werden wie unsere europäischen Partner.
Im Zusammenhang mit diesem sogenannten Kölner Drogenkrieg ermittelt die Staatsanwaltschaft übrigens gegen rund 90 Beschuldigte insgesamt. Mehr als 20 sind auch schon verurteilt worden. Und in so einem Prozess auszusagen, das ist gar nicht mal so ungefährlich. Ein Mittäter bei dieser Geiselnahme in Köln-Rodenkirchen, der ist vor ein paar Monaten als Kronzeuge aufgetreten und musste aus Sicherheitsgründen per Hubschrauber zum Gericht geflogen werden. Was droht dem Hauptangeklagten Sermet A. jetzt für eine Strafe? Sollte er wirklich verurteilt werden? Oder auch seinem mitangeklagten mutmaßlichen Stellvertreter, der ebenfalls vor Gericht steht? Das wollte ich von meinem Kollegen Jonas Panning natürlich auch wissen.
Also die müssen sich auf einiges gefasst machen. Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht genau mitgeteilt, wie hoch die Haftstrafen sind, die sie fordert. In den anderen Verfahren, die schon abgeschlossen sind, in der ersten Instanz heißt es ja immer, gab es zum Teil zweistellige Haftstrafen, also 10 Jahre und länger. Es gibt ein relativ scharfes Schwert des deutschen Strafrechts. Das heißt, Sicherungsverwahrung. Da machen sich, glaube ich, beide ziemlich große Sorgen vor. Staatsanwaltschaft und wohl auch die Kammer, also das Gericht, hält die beiden Männer immer noch für sehr, sehr gefährlich. Der Samet A. hat auch ein ziemlich langes Vorstrafenregister und das ist heute auch nochmal in der Anklageverlesung klar geworden und das finde ich krass. Selbst als Samet A., also der Kopf der Bande, festgenommen wurde, in Paris am Flughafen ist er ja festgenommen worden, hat er aus der Untersuchungshaft heraus noch Drogengeschäfte weitergemacht. Und deswegen sagen die Ankläger, dass der eben in diese Sicherungsverwahrung muss. Das ist eine Maßregel nennt man das, die schließt sich an die Haft und da wird dann regelmäßig überprüft, ist er noch gefährlich oder nicht, aber die Staatsanwaltschaft hält die weiterhin für brutal gefährlich und will die wirklich ganz, ganz lange wegsperren.
Wer wird auf diesen Prozess ganz besonders schauen, glaubst du?
Also ich finde das Phänomen Violence as a Service mega spannend und es geht ja jetzt darum herauszufinden, wer sind die Hintermänner, wer bietet das an? Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ja nicht nur Kriminologinnen und Kriminologen, sondern eben auch Behörden, es gibt beim BKA eine Taskforce, wo ganz gespannt auf dieses Verfahren geguckt wird, um herauszufinden, wie funktioniert dieses Modell, wer sind da die Hintermänner, wer bietet das an.
Und wer verbindet dann sozusagen die Männer, die eingekauft werden, sage ich mal, mit den Leuten, wie dann zum Beispiel ein Drogenboss, der eben diese Dienste dann in Anspruch nehmen möchte.
Also da wird es sicherlich in den nächsten Wochen, wenn es dann ins Detail geht, noch einige Erkenntnisse geben, die eben auch über diesen Kölner Fall an sich hinaus noch spannend sein könnten.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge, Ingo Rockenberg, Wiebke Dumpe, Marcel Christmann und ich, Rahel Klein. Und wenn ihr noch in andere News dieses Tages eintauchen wollt, dann hört mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk-Podcast Der Tag rein. Da geht es heute unter anderem um Syrien und wie die Menschen dort ein Jahr nach dem Sturz von Langzeitdiktator Bashar al-Assad leben, einkaufen und auch feiern. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.